eine Frage an dich.
Okay, schieß los, Leonie.
Warst du zwischen dem 1. Januar 1980 und dem 31. Dezember 1996 insgesamt für mehr als 6 Monate in Großbritannien oder Nordirland?
Nein.
Und hast du schon einmal Drogen gespritzt oder geschnupft? Bist du gerade schwanger? Wiegst du über 50 Kilo? Und hattest du die letzten Monate wechselnde Geschlechtspartner?
Entschuldigung, das ist mir jetzt ein bisschen zu privat für den Podcast. Für was bewerbe ich mich hier nochmal gerade?
Na, es geht ums Blutspenden.
Ach so.
Ja, hallo zusammen bei einer neuen Folge über den Tassenrand. Heute gibt es eine etwas kürzere Folge. Euer Tee ist hoffentlich schon heiß aufgebrüht und wir können direkt loslegen. Ich bin Leonie.
Und ich bin Clara. Und heute soll es bei uns um die Frage gehen, wieso dürfen schwule und bisexuelle Männer eigentlich kein Blutspenden gehen in Deutschland? Beziehungsweise, sie dürfen ja mittlerweile aber nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen. Nämlich nur, wenn sie in den letzten, Achtung, 12 Monaten keinen Sex hatten. Dass das eine etwas merkwürdige Regelung ist, das hat mittlerweile auch Gesundheitsminister Jens Spahn bemerkt. Und der möchte das nun ändern. Aber wir wollen mit euch nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, was ist denn überhaupt die Idee dahinter, dass es da so unterschiedliche Regelungen gibt beim Blutspenden? Ist das Diskriminierung, so wie viele es kritisieren? Und wer darf überhaupt Blutspenden in Deutschland? Welches Verhalten ist denn da gefährlich bei einer Blutspende, welches nicht? Und wie können wir unseren Teil dazu beitragen, dem Mangel an Blutspenden, den es momentan gibt, entgegenzuwirken? Darum soll es heute in der Folge gehen.
Treue HörerInnen von Über den Tassenrand werden sich jetzt bestimmt schon fragen, was trinken Clara und Leonie heute für einen Tee? Und ich kann sagen, ich trinke keinen Tee. Es ist eine kleine Teebeichte heute bei mir. Ich trinke nur Wasser, denn es ist sauheiß, zumindest in meiner Wohnung im 5. Stock. Es hat heute 30 Grad gehabt. Leute, verzeiht es mir. Aber Clara hat Tee dabei.
Prost. Ich nehme mal einen Schluck von meinem Kräutertee. Und würde sagen, wir können loslegen. Und zuallererst, Leonie, du hast dich nochmal damit beschäftigt, wie eigentlich so eine Blutspende abläuft, richtig?
Genau, es gibt nämlich verschiedene Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um in Deutschland Blut spenden zu können. Ganz grundsätzlich, man muss auf jeden Fall volljährig sein, sich am Tag der Spende gesund fühlen und über 50 Kilogramm wiegen. Wer herausfinden will, ob man selber als Spender oder Spenderin in Frage kommt, der kann die knapp 20 Fragen auf den Seiten von diesen verschiedenen Blutspendediensten durchgehen. Einen Einblick haben wir euch ja gerade schon am Anfang der Folge gegeben. Durch diese Vorauswahl soll eben verhindert werden, dass infiziertes Blut als Blutkonserve an eine gesunde Person gelangt. Die Bedingungen wurden durch die Bundesärztekammer zusammen mit dem Paul-Ehrlich-Institut festgelegt. Und die kann man nachlesen, die heißen Richtlinien zur Hämotherapie.
Okay, so viel zum bürokratischen Teil. Aber vielleicht macht man ja auch mal eine falsche Angabe oder vergisst was. Oder es gibt eine Regelung, von der man nicht weiß, durch die man eigentlich ausgeschlossen wird. Oder man lügt einfach. Was passiert denn dann?
Genau, all diese Fälle kann es natürlich geben und aus dem Grund wird natürlich das gespendete Blut nochmal im Labor gründlich untersucht, ob es da irgendwie Infektionskrankheiten gibt, die davor nicht bekannt waren.
Das hat die Puls-Moderatorin Ariane Alter auch nochmal ganz gut in einem Stand-up zusammengefasst.
Und weil ich persönlich ja Social-Media-Diplom nicht so traue, habe ich mich mal einfach schlau gemacht bei echten Experten. Dem Robert-Koch-Institut zum Beispiel, weil die sagen,
jede Blutspende wird mindestens auf Infektionsmarker für die viralen HIV, Hepatitis B und Hepatitis C-Infektionen und die bakterielle Syphilis-Infektion getestet.
So, oder anders gesagt, egal wer spendet, wenn irgendwas mit dem Blut nicht in Ordnung sein sollte, wird es natürlich nicht verwendet. Also warum jemanden so lange ausschließen?
Damit wird dann eben verhindert, dass infiziertes Blut in Umlauf gerät. In diesen Richtlinien zur Hämotherapie gibt es eben auch einen Abschnitt zum Sexualverhalten der spendenden Person. Da steht, zeitlich begrenzt von der Spende zurückzustellen sind Personen, deren Sexualverhalten ein gegenüber der allgemeinen Bevölkerung deutlich erhöhtes Übertragungsrisiko für durch Blut übertragbare schwere Infektionskrankheiten wie Hepatitis B, Hepatitis C oder HIV birgt, für 12 Monate. Und dann gibt es da eben eine Auflistung mit verschiedenen Personengruppen, die darunter fallen. Das ist zum einen heterosexuelle Personen mit sexuellem Risikoverhalten, zum Beispiel Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern, dann Personen, die Sexualverkehr gegen Geld oder andere Leistungen, zum Beispiel Drogen anbieten, männliche und weibliche Sexarbeiter, und dann eben Männer, die Sexualverkehr mit Männern haben. Der letzte Punkt ist transsexuelle Personen mit sexuellem Risikoverhalten. Darauf gehen wir auch gleich nochmal ein. Das bedeutet, wer als schwuler Mann Blut spenden möchte, muss 12 Monate enthaltsam leben. Und das ist schon die gelockerte Version dieser Regelung, weil vor 2017 durften Homosexuelle gar nicht Blut spenden. Und nun eben schon, wenn sie sich eben an diese Dauer von 12 Monaten Enthaltsamkeit halten.
Und diese Regelung von 2017, die soll jetzt dieses Jahr nochmal gelockert werden, nämlich von 12 auf 4 Monate. Ist das genug? Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Ariane Alter, die hat sich da auf jeden Fall ein bisschen drüber aufgeregt. Dazu habe ich euch auch nochmal einen ganz netten O-Ton rausgesucht.
Denn aktuell wird diskutiert, die Sperre von 12 Monaten auf 4 Monate zu verkürzen. Und da sage ich, na wow, das wäre immerhin schon 66% weniger diskriminiert.
Denn das Komische ist ja, dass mit der aktuellen Regelung homosexuellen und bisexuellen Männern per se unterstellt wird, dass sie die ganze Zeit wechselnde Sexualpartner haben. Dadurch, dass sie immer diese Sperrfrist einhalten müssen. Und für heterosexuelle Spenderinnen gilt das dann eben nur, wenn die in den letzten 4 Monaten Sex mit einer fremden Person hatten. Dann sind sie für 4 Monate gesperrt. Wir haben uns natürlich auch gefragt, wie kam es denn überhaupt dazu, dass es da extra Regelungen gibt für schwule und bisexuelle Männer? Und was ist die Idee dahinter? Schwule Männer wurden lange ganz von der Spende ausgeschlossen, weil man in Studien ein erhöhtes Infektionsrisiko bei ihnen nachweisen konnte. Und dabei geht es eben vor allem um AIDS, aber auch um andere sexuell übertragbare Krankheiten. Und das kann man eben statistisch nachweisen, dass das deutlich erhöht war bei oder ist bei Homosexuellen. In Europa ist das zum Beispiel so, dass Schätzungen zufolge 2,5 bis 19,9% der Männer, die Sex mit Männern haben, HIV-infiziert sind. Ich weiß nicht, wieso das so eine große Spannweite zwischen 2,5 und 19,9 ist. Aber in der Vergleichsgruppe, in der gesamten deutschen Bevölkerung, liegt diese Prävalenz eben nur bei 0,1%. Das ist ja schon deutlich niedriger. Und deswegen sagt das Rote Kreuz zum Beispiel auch, dass sie sich eben an diese Chemotherapie-Richtlinien des Paul-Ehrlich-Instituts und der Bundesärztekammer halten und die dieses erhöhte Infektionsrisiko beschreiben. Woher kommt denn dieses erhöhte Risiko? Da ist es so, Männer, die Sex mit Männern haben, haben eben häufiger Analverkehr als heterosexuelle Personen. Und beim Analverkehr gibt es ein höheres Infektionsrisiko für die passive Person, also die Person, man nennt es auch rezeptiv, in die eingedrungen wird. Da gibt es eben eine größere Gefahr einer Mikroschleimhautverletzung, über die man sich dann eben leichter mit Krankheiten wie HIV anstecken kann. Dieses deutlich höhere Infektionsrisiko gibt es eben nicht bei jetzt der aktiv eindringenden Person beim Analverkehr und auch nicht beim Vaginal- oder Oralverkehr. Da ist das Risiko einer Schleimhautverletzung geringer. Und was man auch dazu sagen muss, wenn vorhandene Geschlechtskrankheiten vorliegen, erhöhen die eben auch das HIV-Infektionsrisiko nochmal mehr. Yes, so viel zu Mikroschleimhautverletzungen. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, auch heterosexuelle Paare haben Analverkehr. Dann gibt es natürlich auch immer eine passive Person, für die das Risiko, sich zu infizieren, höher ist. Immerhin weiß man jetzt viel mehr über AIDS, als man früher wusste. Richtig, Leonie?
Genau, die Gefahr besteht natürlich auch bei heterosexuellen Paaren, aber der Fokus ist nun mal auf homosexuellen Menschen. Das hat seinen Ursprung in der AIDS-Krise in den 80er Jahren. Für alle, die damals noch nicht am Leben waren, so wie wir beide, das war damals ein ganz neuartiges Virus. Die erste AIDS-Infektion gab es 1981 in den USA, ein Jahr später dann auch in Deutschland. Viele vergleichen jetzt auch die AIDS-Krise mit der Corona-Krise, weil es eben auch ein neues Virus ist. Man stellte sich eben dieselben Fragen. Wie steckt man sich an? Wie kann man die Infektionszahlen gering halten? Beim HI-Virus ist das Ganze natürlich nochmal viel mehr mit Stigmatisierung, eben durch die Art der Übertragung, also eben vor allem über Geschlechtsverkehr verbunden, was damals das Eindämmen natürlich auch nicht einfacher gemacht hat. Generell ist auch noch wichtig, an der Stelle zu betonen, HIV ist bis heute nicht heilbar, wohl aber therapierbar. Und bei gut eingestellten Infizierten bricht die Krankheit auch nicht aus, also die Krankheit AIDS, und sie können ein gutes Leben führen.
Und was viele ja auch gar nicht wissen, ist, dass man dann ja unter Therapie auch gar nicht mehr ansteckend ist für andere und man ja kann zum Beispiel auch Kinder bekommen. Das ist alles möglich.
Genau, das wusste ich zum Beispiel tatsächlich auch nicht.
Ja, Google hilft weiter. Genau.
Ja, einfach mal googeln, Leonie. Mensch.
Tatsächlich ist es so, dass sich da die Bundesärztekammer auch sehr viel mit transsexuellen Personen beschäftigt hat und praktisch besonderen Regeln für die, weil dort auch lange ein erhöhtes Risiko wahrgenommen wurde. Das kommt auch daher, dass man oft für Studien dann transsexuelle Personen untersucht hat, die SexarbeiterInnen sind. Und für die gibt es dann ja eben auch meist ein erhöhtes Risiko. Aber kurzer Stand heute, es gibt eigentlich keine Studien, die jetzt aussagekräftig über Infektionsrisiko bei transsexuellen Personen sind. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass Transpersonen mit männlicher Geschlechtsidentität, die Sex mit Männern haben, kein erhöhtes HIV-Risiko im Vergleich zu Männern, die Sex mit Männern haben, aufweisen. Was irgendwie klar ist, weil es sind beides Männer, die Sex mit Männern haben.
Ich finde das auch tatsächlich ein bisschen komisch, Transsexuelle als eine Masse so ein bisschen zu bezeichnen in den Richtlinien. Es gibt jetzt gerade schon ein bisschen Meinung dazu, aber ich finde, man kann ja nicht sagen, die Transsexuellen, weil manches davon sind ja eben Frauen, manches sind Männer und dann ist ja da eben das Sexualverhalten auch nochmal anders. Also, genau.
Ja, das ist eine komische Identitätskategorie, wie auch wieder irgendwie, ja, bei Männern, die Sex mit Männern haben, überhaupt nicht zwischen monogam und polygam und irgendwelchen Lebensformen unterschieden wird. Aber jetzt, wo die Angst vor HIV ja so groß ist, wie viele HIV-Infizierte gibt es denn überhaupt?
Also Ende 2019 hat das Robert-Koch-Institut 90.700 HIV-infizierte Menschen in Deutschland gemeldet. Und die Deutsche AIDS-Hilfe spricht eben von mehr als 1.000 Neuinfizierten pro Jahr. Wichtig zu wissen ist, wenn man einen Test macht auf HIV-Viren, dann sind diese spätestens 6 Wochen nach der Infektion nachweisbar, eher früher. Das heißt, ja, nach 6 Wochen weiß man, habe ich mich angesteckt oder nicht. Ich finde, das ist sehr wichtig zu wissen, um das eben beurteilen zu können.
Das ist krass. Das heißt, im Moment haben wir sozusagen 6 Wochen versus teilweise 4 Monate, für Heterosexuelle teilweise 12 Monate, für Homosexuelle. Also da hat man jetzt ganz schön viel Puffer dazugegeben, sag ich jetzt mal.
Genau, das ist eben eine sehr große Differenz. Dann kann man natürlich sagen, ja, aber ich möchte natürlich mich trotzdem nicht, wenn ich meine Blutkonserve brauche, aus irgendeinem Grund, möchte ich natürlich trotzdem kein HIV bekommen. So, es kann ja trotzdem immer mal sein, dass da was durchrutscht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist bei HIV 1 zu 25 Millionen, bei Hepatitis B ist es 1 zu 8 Millionen und bei Hepatitis C 1 zu 75 Millionen. Sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Dem entgegen steht natürlich der Blutkonservenmangel in Deutschland. Da ist es so, bei Blutpräparaten, die können maximal 42 Tage aufbewahrt werden. Also ist keine langfristige Lagerung möglich. Täglich brauchen wir in Deutschland 15.000 davon Und die Lage ist nicht rosig, sage ich mal so. Also es ist besonders dramatisch bei Null negativ. Durch Corona wurde die Lage generell nochmal verschlechtert. Es sind jetzt auch Sommerferien. Das ist scheinbar auch immer eine kritische Zeit, weil da wenig Leute zum Spenden gehen. Ich habe da mal so ein Blutspendebarometer einfach beispielhaft rausgesucht vom DRK Nordost. Das sind die Regionen Berlin-Brandenburg. Und da ist es so, dass bei 6 von 8 Blutgruppen gibt es einen beunruhigend niedrigen Bestand bzw. sogar Notstand. Und nur bei 2 Blutgruppen gibt es eine normale oder zufriedenstellende Versorgung. Also der Blutkonservenmangel ist auf jeden Fall vorhanden.
Und viele Leute sind ja vielleicht auch nicht Blutspenden gegangen, weil sie Angst hatten, dass man sich vielleicht auch irgendwie mit Corona anstecken könnte. Dazu aber jetzt nochmal ein kurzer Fact. Also es ist kein Fall bekannt von einer Virusübertragung durch eine Blutspende und man muss auch für die Blutspende keinen Corona-Test machen, weil eben die Übertragung über Blut praktisch ja auf jeden Fall noch nicht nachgewiesen ist. Also da muss man keine Sorge vorhaben.
Auch mal wieder ein beruhigender Corona-Fakt. Das ist doch auch mal schön.
Ja, genau. Ein Ort, wo man sich kein Corona holen kann. Yay.
Genau.
Jetzt wollten wir aber noch mal zurück zu der Richtlinie und überlegen, ist das jetzt Diskriminierung? Und es gibt zahlreiche Institutionen, die da Kritik äußern an den deutschen Blutspenderichtlinien. Die bekanntesten SprecherInnen sind wahrscheinlich die Leute von der deutschen AIDS-Hilfe. Die sagen dazu Folgendes. Diese Regelung sei diskriminierend. Das Verfahren muss sich an wissenschaftlichen Fakten orientieren und tatsächliche HIV-Risiken in den Blick nehmen. Und Verbesserungen bei Testverfahren und Befragungen könnten einen pauschalen Ausschluss unnötig machen, sagen sie. Es sei also nicht nötig, dass schwule Männer ein Jahr lang keinen Sex mehr haben dürfen oder jetzt nach den neuen Richtlinien 4 Monate, sondern man könnte das auch einfach unabhängig von der sexuellen Orientierung und dem Geschlecht durch Befragung und Testverfahren klären.
Das Thema ist dann auch tatsächlich im Bundestag angekommen. Nämlich im Juni 2021, also noch gar nicht so lange her, wurde ein Antrag von FDP und Grünen, das Blutspendeverbot ganz abzuschaffen, im Bundestag abgelehnt. Union, SPD und AfD haben dagegen abgestimmt und somit wurde der Antrag abgelehnt.
Ja, sad.
Ja.
Also die Linke hat sich da noch auf die Seite der FDP und der Grünen geschlagen. Das waren eben Anträge, die hießen Diskriminierung bei der Blutspende beenden und Diskriminierung von homosexuellen und transgeschlechtlichen Menschen bei der Blutspende beenden. Es ging eben wieder darum, man soll das nicht an der sexuellen Orientierung oder dem Geschlecht festmachen, sondern am tatsächlichen Risikoverhalten. Aber die Regierungsparteien und die AfD haben sich dagegen entschieden. Zum Vergleich, genau auch in diesem Jahr jetzt, wurde in Großbritannien das Blutspendegesetz wieder erneuert. Und da machen sie es jetzt tatsächlich unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung. Es geht einfach jetzt darum, wer innerhalb von den letzten 3 Monaten wechselnde Sexualpartner hatte, der darf nicht spenden. Und wenn man in einer monogamen Beziehung ist, dann aber schon.
Okay, Clara, das sind jetzt erstmal so die Fakten. Was halten wir jetzt davon? Ist das eine Richtlinie aus längst vergangenen Zeiten, aus der AIDS-Krise, als noch andere Bedingungen gegolten haben? Wie findest du das? Was ist deine Meinung dazu?
Also generell natürlich alles kann, nichts muss. Sexualität ist was Privates und jeder kann und sollte so Sexualität auslieben, wie er oder sie möchte. Aber es ist, denke ich, ein bisschen weltfremd, Leuten ein Jahr lang vorzuschreiben, keinen Sex zu haben, wenn die Nachweiszeit bei HIV 6 Wochen beträgt. Da kann man jetzt auch die 4 Monate, denke ich, noch kritisieren. Klar sollte man vielleicht das irgendwie Stück für Stück dann reduzieren. Also kann man ja die 4 Monate jetzt evaluieren demnächst und gucken, hat sich da irgendwas erhöht an der Anzahl an HIV-infizierten Blutspenden? Wenn nicht, können wir dann vielleicht auch noch weiter runtergehen. Und ja, das Wichtigste, unabhängig von dieser 4-Monatsfrist. Man sollte das halt nicht an sowas wie Geschlecht ausmachen, sondern eben an dem tatsächlichen Verhalten. Wahrscheinlich stimmst du mir zu, oder?
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 Genau, also da gehe ich auch voll mit. Ich finde auch, man sollte das am Verhalten festmachen, weil, keine Ahnung, heterosexuelle Menschen werden ja dann auch nicht gefragt, und wie oft haben sie so anal, wie oft ist bei ihnen so die, wie hoch ist bei ihnen so die Wahrscheinlichkeit, HIV zu bekommen? Also ich finde, man sollte es nur an dem Verhalten festmachen. So, haben sie häufige Geschlechtspartner, fertig. Und am Ende eben, das Blut wird ja getestet. Darum verstehe ich auch nicht, weshalb man da auch so eine krasse Vorauswahl treffen muss. Ich meine, dass eine Vorauswahl getroffen werden muss, ist ganz klar. Wenn man da jetzt Tausende von Tests machen muss im Labor, das ist natürlich auch aufwendig und teuer und zeitaufwendig. Und da jetzt eben ganz viele Blutkonserven sind, die einfach nicht brauchbar sind, weil die infiziert sind. Klar, das würde keinen Sinn machen. Ich bin einfach dafür, ja, macht es am sexuellen Verhalten fest, meinetwegen. Aber die sexuelle Identität und das Geschlecht macht meiner Meinung nach, hat da überhaupt nichts verloren.
Das hat auf jeden Fall was Diskriminierendes und Stigmatisierendes, also wie es bis jetzt ausgelegt wurde. Und es ist auch gar nicht nötig. Also Italien und Spanien zum Beispiel sind zwei weitere europäische Länder, die sich auch schon seit einer Weile an dem individuellen sexuellen Risikoverhalten orientieren und eben nicht an solchen ja, Identitätsgruppen. Und so gesehen finde ich es irgendwie auch ganz schön schade, dass diese Abstimmung im Bundestag auch irgendwie so einfach, dass die so niemand mitbekommen hat gefühlt und das Thema jetzt zwar eigentlich gerade voll aktuell ist, aber noch nicht so sehr in den Medien angekommen.
Ich finde es halt auch schwierig, in der ganzen Debatte so den Vorwurf von Homophobie wegweisen zu können, weil das halt irgendwie schon echt allen homosexuellen Menschen so oder Männern, homosexuellen Männern unterstellt, zum einen ungeschützten Sex zu haben und zum anderen häufig wechselnde Sexualpartner zu haben. Also es ist halt einfach dieses, ne, dieses alte, völlig veraltete, stereotypische Bild, so der wilde Homosexuelle, also, ne, weißt du, wie ich meine? Finde ich ganz problematisch. Genau, darum, ja, würde ich mir persönlich das einfach wünschen, dass da was dran geändert wird. Eben gerade auch mit dem Zeitraum ist es einfach offensichtlich medizinisch nicht zu rechtfertigen, weshalb man 4 Monate warten sollte, wenn auch nach 6 Wochen das schon nachgewiesen werden kann. Darum, Bundesärztekammer, bitte beratet euch nochmal. Danke.
Ja, evaluiert das dann mal, ne? Und ich bin mir sicher, dass sich da in den nächsten 5 bis 10 Jahren in Deutschland auf jeden Fall was ändern wird, weil ja, die Gesellschaft ist da manchmal schon viel weiter als solche Regelungen. Und ja, gesundheitlicher Schutz steht natürlich immer an erster Stelle. Ich denke, das ist ja ganz klar. Also, dass sozusagen ja niemand irgendwie weniger Sicherheit haben möchte, das ist klar so, ne?
Ja, natürlich, das steht außer Frage. So, dann war's das für diese Folge.
Vielleicht geht ihr diesen Sommer ja mal Blut spenden, wenn ihr dürft. Wenn ihr nicht dürft, ja, dann tut es mir leid.
Wir hatten ja gerade schon vom Blutkonservenmangel geredet. Darum können wir vielleicht jetzt am Ende auch noch einen kleinen Aufruf starten. Leute, wenn ihr Blut spenden könnt, wenn ihr ja, berechtigt dazu seid, dann geht los und spendet Blut. Ist immer eine gute Sache. Man kriegt danach, habe ich gehört, auch noch ein Brötchen. Das ist doch auch nicht schlecht.
Bisschen Geld. Plasma bringt ja oft noch mehr Geld. Also ich kenne auch Leute, die machen einen halben Nebenjob draus, ne? Also überfordert euren Körper nicht, aber ist eine gute Sache.
Genau. Get that money.
Vielleicht wartet ihr jetzt auch schon eifrig auf unsere Medienempfehlung, auf unsere tolle Kategorie verlinkt und zugeklickt. Irgendwann habe ich den Namen auch mal drauf, ne? Und wir haben uns jetzt entschieden, die gibt es ab jetzt immer auf Insta. Also schaut doch einfach mal vorbei bei @tassenrand. Da findet ihr uns.
Genau, und wenn ihr nicht genug von über den Tassenrand bekommen könnt, dann sind wir natürlich auch noch auf Twitter. Da könnt ihr uns auch noch gerne folgen. Da heißen wir @utassenrand.
Oder schreibt uns einfach eine Mail, post@tassenrand.de. Schauen wir auch mal locker einmal im Monat rein. Also da geht nichts verloren.
Einmal im Monat ist schon ein guter Rhythmus, finde ich schon.
Und wenn ihr Themenwünsche habt, meldet euch gerne.
Genau, oder Feedback, Kritik, wir freuen uns über alles.
Ah ja, und schreibt uns doch auch mal, falls ihr von der Regelung selbst betroffen seid und deswegen nicht spenden dürft und wie ihr das findet.
Dann macht es gut, spendet Blut oder auch nicht.
Ja, adieu und tschüssikowski.
Tschüssi.
Und ich werde jetzt mal beim Blutspendezentrum mich hier, glaube ich, melden und mal mein Blut abgeben und gucken, ob ich mal Malaria hatte und ob ich jetzt dann auch wirklich mal Blut spenden gehen kann.
Oh, das bleibt spannend.
Das erste Mal in meinem Leben. Das wäre irgendwie ganz cool.
Hat Clara nach 5 Jahren Malaria mitgebracht oder nicht?